Seit langen Jahren untersuchen wir das Schlachtfeld von Lützen, haben dort ein Massengrab geborgen. Das nimmt den zentralen Teil der Ausstellung ein, steht im Atrium als großer Monolith, dieses freigelegte Grab mit den 47 Bestatteten. Und wir gehen eben dieser Schlacht von Lützen archäologisch nach. Aber nach der Betrachtung der Schlacht stellt sich automatisch die Frage, wie kommt es überhaupt zu solchen Dingen wie dieser Schlacht Lützen zum Beispiel? Und man könnte noch beliebige andere anführen. Und wann kam es dazu? Wir sind Archäologen und das ist das, was uns interessiert. Wir suchten die Ursprünge und das ist der zweite Teil der Ausstellung. Wir machen dann eine große Rolle rückwärts in der Geschichte. Wir springen also aus dem 17. Jahrhundert zurück in die Anfänge der Menschheit und begeben uns auf die Suche nach den ersten Indizien für Krieg.
Die Schlacht von Lützen sagt mir jetzt was, denn ich habe vorher darüber gelesen. 17. Jahrhundert zeigt ja ungefähr Zeit des 30-jährigen Krieges. Mhm. Vielleicht können Sie es noch mal kurz erklären. Was ist damals passiert?
Ja, das war im Prinzip mitten in diesem 30-jährigen Krieg, der von 1618 bis 48 gedauert hat. Und Gustav Adolf, der charismatische König der Schweden, traf mit seiner etwa 19.000 Mann umfassenden Armee auf eine kaiserliche Armee unter Wallenstein. Das sind also wirklich bekannte Namen aus dem Geschichtsunterricht. Und es kam eben zu einer folgenreichen Schlacht, wo am Ende Tausende von Toten auf dem Schlachtfeld gelegen haben, denen wir eben in unserer Ausstellung auch wieder ein Gesicht geben. In Form von zwei Gesichtsrekonstruktionen beispielsweise, aber auch eben mit den Ergebnissen, die wir zu jedem einzelnen Skelett aus dem Grab haben, wo wir der Frage der Herkunft nachgehen, wie waren sie grundsätzlich ernährt und in welchem Alter starben sie, aber auch an welchen Verletzungen.
Wenn wir uns jetzt die Schlacht von Lützen und den einen Teil der Ausstellung angucken. Im Kontrast zum zweiten Teil ist es ein sehr großer Balanceakt, der da auch vielleicht gefunden werden musste in der Frage der Entstehung des Krieges zu diesem einen konkreten Punkt des Krieges. Wie ist das auch abgelaufen bei Ihnen, die Arbeit? Wie haben Sie da diese Balance auch finden und halten können?
Es sind natürlich große Quellenunterschiede zwischen diesen zwei Ausstellungen. In der einen Zeit, in dem 17. Jahrhundert, 30-jährigen Krieg, haben wir natürlich eine Vielzahl von bildlichen und schriftlichen Quellen. Nichtsdestotrotz haben wir dort archäologische Untersuchungen vorgenommen und wir haben das Massengrab archäologisch, bioarchäologisch analysiert. Das weicht natürlich stark von dem ab, von unserer Vorgehensweise bei der Suche nach den Ursprüngen. Dort haben wir praktisch gar keine schriftlichen Hinterlassenschaften aus diesen Zeiten und das war dann rein archäologische Arbeit. Das ist ein bisschen unterschiedlich, das sieht man auch in der Ausstellung natürlich. In dem einen Teil mit der Schlacht von Lützen haben wir eben historische Dokumente, zahlreiche Abbildungen. Aber wir haben das versucht, wir nennen das Ursprung des Krieges Teil, also den vorgeschichtlichen Teil der Ausstellung auszugleichen, denn es gibt ja durchaus auch zum Beispiel Felsmalereien, es gibt Bildstelen, solche Dinge, es gibt Gravierungen auf Geräten, wo halt immer dann doch Kriege teilweise dargestellt sind und Waffen dargestellt sind und solche Dinge. Also letztlich konnten wir das dann doch ausgleichen, dass die beiden Teile gar nicht so ungleichgewichtig nebeneinander stehen.
Wenn wir jetzt von den Ursprüngen des Krieges reden, welchen Zeitraum meinen Sie da, wie weit geht es zurück?
Also wir beginnen die Suche bei dem Beginn der Menschheit sozusagen hier in Europa. Das kann man so 500.000 oder 800.000 vor 800 bis 500.000 Jahren ansetzen und fangen also wirklich ganz vorne an zu suchen. Wann gibt es die ersten Indizien? Und wir stellen fest, dass es in der ganz frühen Menschheitsgeschichte, die 95% der Menschheitsgeschichte ausmacht, nämlich in der Alt- und Mittelsteinzeit, also als wir Jäger und Sammler waren, dass wir da praktisch von Anbeginn Indizien für Aggression haben und Gewalt, aber noch keine Indizien für Krieg. Denn Krieg ist etwas anderes als Aggression und Gewalt. Krieg ist ein Gruppenkonflikt, der geplant und organisiert ist, der mit Waffen ausgeführt wird, der zwischen autonomen Gruppen stattfindet, also nicht innerhalb eines Dorfes, einer Familie. Das ist Fehde oder Blutrache oder einfach nur Mord. Das ist was anderes. Und diesen Mord, den finden wir schon bei den Jägern und Sammlern. Aber die Indizien für Krieg, die finden wir erst ab dem Neolithikum, ab der Jungsteinzeit. Das ist in unseren Breiten so um 5000 vor Christus.
Und eben als ganz bedeutender Teil dieser Ausstellung und als einer der Schreckensgeschichten der europäischen Vergangenheit eben diese Schlacht aus dem 30-jährigen Krieg, wo Sie, das haben Sie gerade erwähnt, auch nochmal auf die archäologische Spurensuche gegangen sind, tatsächlich neue Quellen ausgewertet haben, mit neuen Methoden auch, glaube ich, daran gegangen sind. Welche neuen Erkenntnisse konnten Sie auch für sich und Ihre Arbeit daraus gewinnen?
Also wir haben vom Haus aus ein Forschungsprojekt, was auf das Jahr 2006 zurückgeht, wo das Schlachtfeld eben archäologisch untersucht worden ist. Und zwar mit Hilfe von Metallsondengängen, wo eben erstmal die ganzen Bleiprojektile, also eben die Projektile aus den Schusswaffen aufgelesen wurden. Jede einzelne wurde eingemessen. Das sind tausende, abertausende Stücke. Und eben auch in eine Verbreitungskarte. Das ist so eine ganz klassische archäologische Methode eingetragen. Und dann sieht man eben, wo sich eben bestimmte Arten von Kämpfen abgespielt haben, wo eben mehr Reiterei im Spiel war, wo mehr Fußsoldaten miteinander gekämpft haben. Und dann das Massengrab, welches 2011 gefunden wurde, liegt wirklich im Zentrum dieser Kämpfe, im Zentrum, wo sich eben Fußsoldaten aus beiden Armeen gegenüberstanden und dann von einer Reitereinheit der Kaiserlichen quasi überrannt und innerhalb von einer halben Stunde 70% dieser schwedischen Einheit ausgelöscht worden sind. Das kommt uns wirklich sehr nah, wenn wir dann eben auch die Skelette, die Verletzungen an den Skeletten in dem Massengrab sehen. Das ist wirklich eine klassische archäologische Methode. Dann nehmen wir aber eben auch historische Quellen dazu. Wir zeigen zum Beispiel auch ein Tagebuch eines einfachen Soldaten namens Peter Hagendorf im Zusammenhang mit der Zerstörung von Magdeburg 1631 und stellen direkt daneben Funde aus diesen Zerstörungen von Magdeburg. Also wir beschränken uns eben nicht nur auf Lützen, sondern schauen eben auch auf die Auswirkungen des Krieges auf Land und Leute.
Vielleicht um den Punkt noch kurz zu bleiben. Es ist natürlich überhaupt nicht vorstellbar, nicht zu verstehen, wie eine Gesellschaft sich im Rahmen einer solchen Kriegshandlung oder im Rahmen dieses 30-jährigen Krieges, der ja wahrscheinlich auch das alltägliche Leben unheimlich bestimmt hat, konstituiert und wie die Gesellschaft damit umgeht. Welche Erkenntnisse haben Sie da? Wie war das Leben sozusagen damals für jemanden, der vielleicht hier in der Region sozusagen mit dem Krieg auch konfrontiert wurde?
Ja, das Leben war eigentlich dauernd bedroht und zwar nicht nur durch Kriegshandlungen, sondern eben auch durch Seuchenzüge, wenn die Pest sich quasi im Gefolge dieser Heere ausgebreitet hat. Das Leben ist wirklich, der Tod stand den Menschen damals näher als das Leben, muss man oftmals auch sagen. Und aus der Zeit gibt es eben auch eine Vielzahl von Tagebüchern, die bisher eigentlich auch relativ unbekannt sind, die sozusagen uns auch einen ganz intimen Blick in die Vorstellungswelt der Menschen geben. Es gibt beispielsweise aus Naumburg eine Aufzählung eines sächsischen Verwaltungsbeamten, der immer wieder beschreibt, jetzt kriegt er wieder eine Einquartierung und das wird ihm gestohlen, da wird seine Frau bedroht. Das sind eben ganz eindrückliche Dinge, zu denen wir als Archäologen eben auch einen ganz guten Beitrag leisten können. Aber das geht eben nur, wenn man verschiedene Quellen auch zusammenliest.
Nun ist ja also dieser Teil der Geschichte nicht ganz so weit weg wie der Teil der Frühgeschichte sogar. Trotzdem vielleicht gemeine Frage. Geschichte ist oft auch so verstanden wie, wir können was für die Gegenwart lernen, wir können aus der Vergangenheit lernen, um heute vielleicht Kriege besser zu verstehen, um Auseinandersetzungen unter Menschen besser zu verstehen. Was würden Sie auf diese Frage antworten, wenn ich Sie frage, was können wir aus diesen Funden, die Sie da auch gemacht haben und aus den Erkenntnissen, die Sie gemacht haben, für die heutige Kriegsführung und für die heutige Verständigung von Konflikten lernen?
Also zum Verständnis von Krieg ist bei unserer Ausstellung sicher interessant und die wichtigste Feststellung, dass es Krieg nicht schon immer gab. Denn ich sagte in der frühen Menschheitsgeschichte, diesen ersten 95%, gab es eben keinen Krieg. Erst unter bestimmten kulturellen Voraussetzungen, wie der Neolithisierung, die dann eben zu einer Sesshaftwerdung geführt hat, zu einem Bevölkerungsanstieg, zu einer Hierarchisierung der Gesellschaft, also zu einer Strukturierung. Es gab dann welche, die weiter oben standen in der Hierarchie, weiter unten. Auch zur Anhäufung von Ressourcen und Knappheit von Ressourcen. Das sind anscheinend ganz offensichtlich, das ist das Ergebnis unserer Untersuchung, die Gründe und Aspekte und Motive, die letztlich zu Krieg führen. Und die wichtige Aussage ist aber, vorher hat es Krieg nicht gegeben. Natürlich trägt jeder Mensch in sich die Anlage, die Fähigkeiten, Krieg zu führen. Aber es müssen äußere Rahmenbedingungen dazukommen. Und die haben in 95% der Menschheitsgeschichte nicht bestanden. Mhm. Es ist also, wir sind nicht von Natur aus sozusagen gezwungen, Krieg zu führen. Wir tragen sicher Gewalt und Aggression in uns, aber wir sind nicht verdammt dazu, genetisch Krieg zu führen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Erkenntnis in diesem Fall. Wir haben jetzt von Ihnen schon gehört, an welchen, also ich spreche gerade mit Anja Grote, an welchen Quellen auch die Schlacht von Lützen dargestellt wird und wie das auch in der Ausstellung nachvollzogen werden kann. Deswegen nochmal an Sie die Frage, der Teil der Urgeschichte, der Entstehung des Krieges. Was erwartet mich da als Besucherin der Ausstellung? Was kann ich denn da sehen?
Also wir sammeln die Indizien, die auf Krieg hindeuten. Das können zum Beispiel Befestigungswerke sein. Das sind natürlich Waffen, eine sich immer stärker entwickelnde Waffentechnik und Spezialisierung. Am Anfang haben sie zum Beispiel Jagdgeräte, die Jagdwaffen oder Holzbearbeitungsgeräte, Beile, mit denen sich die Leute bekämpft haben. Und je weiter sie in der Geschichte fortschreiten, merken sie, oh, jetzt werden Waffen erstmals entwickelt, die nur dafür dienen, Menschen zu töten. Und diese Entwicklung setzt sich immer stärker fort. Auch in der Gesellschaft, das Bild des Kriegers manifestiert sich immer stärker. Ganz am Anfang sind es im Prinzip im Neolithikum Bauern, die kämpfen. Schon zum Ende des Neolithikums und vor allen Dingen dann in der Bronzezeit sind es zwar immer noch Bauern, aber sie verstehen sich nicht mehr oder sie definieren sich nicht mehr als Bauern, die kämpfen, sondern sie definieren sich als Krieger, die in den meisten Zeit ihres Lebens eigentlich Bauern sind, aber wichtig ist für sie, ich bin ein Krieger. Und da kommt dann diese Rolle des Helden und des Heldenhaften ins Spiel, dass also der Krieg heroisiert wird, idealisiert wird. Und das ist ja was, dieses Phänomen stellen wir ja bis heute fest. Aber was mir auch wichtig ist zu sagen, also wir zeigen die Waffen, Befestigungen, wir zeigen Massengräber von Getöteten aus Schlachten oder Überfällen. Aber wir haben auch einige Beispiele von, dass der Mensch auch anders kann. Der Mensch hat immer eine zweite Option. Der Mensch muss nicht Krieg führen. Und ich glaube, in den allermeisten Konflikten in der Menschheitsgeschichte haben sich Menschen friedlich geeinigt, haben sich verständigt, Vergleiche gefunden, Probleme auf andere Art und Weise als mit Gewalt gelöst. Und archäologisch finden wir im Wesentlichen natürlich die Spuren von Gewalt. Aber es gibt eben auch Hinweise, dass die Leute schon sehr früh auch Frieden schließen konnten und halten konnten. Und so haben wir zum Beispiel, allerdings nur als Abbildung, weil das Original ist nicht zu bekommen, gibt es eine Schlacht zwischen Ägypten und den Hethitern, 1300 vor Christus, und die ist unentschieden ausgegangen, hat aber hohe Verluste auf beiden Seiten gefordert. Und da hat der ägyptische Pharao Ramses II. Und der Hethiterkönig, das ist ein großes Reich, ein wichtiges Reich in der heutigen Türkei, haben einen Friedensvertrag geschlossen, den ältesten Friedensvertrag der Welt, der absolut paritätisch ist, wo beide absolut gleichberechtigt sind. Also das Gegenteil, wenn Sie so wollen, vom Versailler Vertrag. Ja, wo eine Partei sich übervorteilt gefühlt hat und es dann ja letztlich auch wieder im Zweiten Weltkrieg geendet hat. Das ist absolut ein absolut gleichberechtigter Vertrag, mit dem wirklich das Ziel erreicht werden sollte, nicht mehr Krieg zu führen. Beide Seiten wollten es nicht mehr führen und haben auch so diesen Vertrag abgefasst. Und es hat auch nie mehr einen Krieg dann zwischen den Hethitern und den Ägyptern gegeben. Also diese Option hat die Menschheit auch immer und auch das wollen wir natürlich zeigen.